Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Helmut Zierl ist zu Gast in SWR 1 Leute. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Schauspieler, Synchronsprecher, Autor und zu Stuttgart ganz besondere Verbindungen durch viele Auftritte, einmal in der Komödie im Marquarz und im Alten Schauspielhaus. Gibt es so eine Situation, wenn Sie an Stuttgart denken, die Ihnen sofort in den Kopf kommt?
Da möchten Sie jetzt sicherlich eine ganz positive und tolle und lustige haben.
Sie gucken jetzt total erschrocken. Oh Gott, was war's?
Nein, also eigentlich, ich habe so ein bisschen außerhalb gewohnt. Da hatte ich eine Theaterwohnung und ich habe wirklich diesen Feinstaub gemerkt, wenn ich dann in die Stadt reinfuhr. Immer so mit der Stimme zu tun. Und irgendwann weiß ich noch, das war, als ich die Wahrheit im Marquardt-Theater gespielt habe. Da war ein Riesenstau und ich wäre fast zu spät gekommen. Und dann bin ich irgendwann verzweifelt irgendeine Einbahnstraße reingeschrubbt und da irgendwie so hinterm Bahnhof da irgendeine. Und dann fuhr ein Polizist hinter mir mit dem Motorrad und schrie mich auf, sind Sie wahnsinnig und so. Und dann habe ich nur gesagt, bitte, bitte, da warten 500 Menschen in 20 Minuten, bitte lassen Sie mich durch. Dann erkannte er mich Gott sei Dank und dann, fahren Sie weiter, aber das machen Sie nie nochmal. Das war
also
nett.
Am Ende doch noch ein gutes Ende
ein
gefunden
Happy End,
in Stuttgart.
Ja.
Und Sie müssen extrem gute Erinnerungen haben, denn Sie haben Ihre Erlebnisse aus dem Sommer 1971 detailliert aufgeschrieben, zu einem Roman verarbeitet, Follow the Sun, sehr lesenswert. Ich habe mich allerdings beim Lesen die meiste Zeit gefragt, wie kann der sich an all das noch erinnern?
Ja. Also dieses Langzeitgedächtnis, es funktioniert wirklich toll. Das habe ich sehr früh gemerkt eigentlich, wenn ich, es geht mir auch jetzt noch so, wenn ich Schulkameraden von damals treffe, die können sich manchmal an die Namen der Lehrer gar nicht mehr erinnern, geschweige denn an die Namen irgendwelcher Mitschüler. Und ich weiß noch, wo die gesessen haben. Ich weiß noch, dass du hast immer schräg links hinter mir rechts gesessen und der Typ da, der hat mich nie abschreiben lassen, der hat immer seine Hand davor gehalten und ich weiß es so genau. Das muss für mich, aber das hängt eben mit dieser Geschichte zusammen, die ich auch beschreibe, dass ich in Dithmarschen groß geworden bin, an der Nordsee, in dieser Einsamkeit. Und dass ich dann dieses Leben, was dann kam in der Nähe von Hamburg, eben dieses Lüttchen sehe, dieses Leben, was ich natürlich auch am Anfang da schlecht mache im Buch, aber es ist eigentlich ein wunderbarer Ort, in dem ich jetzt auch schon wieder seit 32 Jahren leben.
Dort. Er muss für Sie etwas ganz Besonderes
also ich
sein.
Ich habe das aufgesaugt, was da alles um mich herum passiert ist und das muss sich so eingebrannt haben und ganz besonders diese Tramp-Tour. Also ich könnte nicht beschwören, dass in den zeitlichen Abläufen alles genau so stimmt. Aber diese ganzen Gespräche, die auch um Religion ja auch viel ging, mit dem Pastor, der mich da aufgenommen hat und natürlich mit dieser Mini-WG am Anfang, die ich da kennengelernt habe.
Gehen wir gleich noch detaillierter drauf
okay,
ein.
Okay, also das hat alles wirklich so stattgefunden. Ich schreibe es auch im Vorwort, ich habe das zusammengepuzzelt wieder. Und das war alles so.
Und es fing mit einer ganz besonderen Situation erstmal an, denn Sie flogen von der Schule, weil Sie gedealt hatten. Also da kann ich mir vorstellen, das ist eine Situation, die vergisst man einfach nicht. Wenn Sie sich jetzt in diese Situation hineinversetzen, wie war das damals?
Naja, also das ist natürlich ein Schandfleck für mich, dass ich da als Dealer dastehe. Es ist eigentlich lächerlich. Ich habe nicht im großen Stil gedealt. Man darf ja nicht vergessen, das war 1971, das war Hippie-Hochzeit. Und wer nicht gekifft hat, ist auch bei den Mädchen beispielsweise nicht angekommen. Das war fast.
Schieben Sie es jetzt nicht ab auf die Mädels.
Die waren schuld. Genau, die waren schuld. Und Paul McCartney, da kommen wir dann drauf, war schuld. Nein, also es ging so um winzige Sachen. Aber ich habe das gemacht und bin runtergeflogen. Und das hat sich natürlich die Art und Weise, wie der Direktor mich dann gefeuert hat und wie ich dann zu Hause aufgenommen wurde. Das hat sich natürlich eingebrannt, ja.
Und dann rausgeschmissen worden sind zu Hause. Und dann ging es von Lütjensee nach Brüssel, es ging weiter nach Amsterdam. Und Sie haben da ganz besondere Menschen getroffen. Helmut Zierl nimmt uns gleich mal mit auf einen Roadtrip.
One day you look to see I've gone. For tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Follow the Sun von den Beatles in SWR1's Leute. Und wenn es einen Menschen gibt, für den dieser Song gelebtes Motto war, vielleicht ja sogar noch ist, dann für unseren Gastschauspieler Helmut Zierl. Und ganz besonders im Sommer 1971, als sie zu Hause rausgeflogen waren, weil sie gedealt hatten. Sie haben es gerade schon mal angedeutet, so richtig dealen war das nicht. Und sie haben dann einige Monate mit dem Verständnis eines Hippies gelebt. Wie viel Hippie steckt denn heute noch in Ihnen?
Ja, wenn Sie meine Haare gerade sehen, dann... Er kommt gerade wieder raus. Also dieses Buch.
Kinnlänge haben Sie schon mal.
Ja. Also dieses Buch hat ganz viel bewirkt. Das hat eben der Lockdown hat viel ausgemacht. Also diese ganze Pandemie, da ist diese Verwahrlosung. Dann kam das Buch raus. Das ist eine Reminiszenz an die Zeit, über die ich schreibe. Und dann durfte ich auch noch eine Rolle spielen, wo der Regisseur sagte, das wäre toll, wenn du lange Haare hättest. Und jetzt trage ich sie immer noch lang. Weil ich meine Freundin ärgere damit.
Haben Sie die Gitarre rausgeholt oder die F-Flöte?
Die F-Flöte, genau. Da lachen immer furchtbar viele Leute, aber ich war auch wirklich der Einzige auf der Straße.
Was ist denn eine F-Flöte? Viele kennen das gar nicht.
Das ist eine Altflöte. Ja. Es gibt ja diese kleine C-Flöte.
Also von der Blockflöte, der noch einen Schritt weiter.
Ja, das müssen Sie sich vorstellen, wie als wenn einer Cello spielt oder Geige spielt. Und F-Flöte ist entsprechend das Cello, hat einen schöneren Klang.
Follow the Sun ist der rote Faden Ihres Buchs und dieser Song von den Beatles. Was bedeutet der Ihnen?
Ich glaube, ich habe da mehr rein interpretiert, als Paul McCartney eigentlich meinte. Ich habe das als Aufruf für eine ganze Generation damals so gewertet. Follow the Sun. Also irgendwie, du wirst sehen, morgen bin ich vielleicht weg, weil es könnte auch draußen regnen. Ich gehe der Sonne entgegen. Und das war für mich ein Lebensmotto. Ich wollte in den Süden, ich wollte nach Südeuropa. Ich bin in Brüssel irgendwann erstmal gestrandet, aber... die Intention war wirklich der Sonne entgegen, am liebsten nach Südeuropa und wirklich nur noch so am Strand leben und ein Hippie-Life, so wie man sich das klischeemäßig vorgestellt hat.
Wie haben Sie dieses Motto Follow the Sun denn ausgekostet? Nehmen Sie uns mal mit an die Mauer in Brüssel. Wie sah da Ihr Alltag aus?
Also es gibt diesen Grand Place in Brüssel. Waren Sie mal in Brüssel? Mhm. Kennen Sie das? Ja. Es ist eine Traumstadt.
Schon viele Jahre her.
Ja, es ist eine Traumstadt. Komischerweise ist es irgendwie gar nicht so im Blick vieler Touristen.
Aber eine sehr offene, lebendige Jugendherberge habe ich damals erlebt.
Ja.
War keine Kommune, so wie Sie es dann erlebt haben.
Nein. Aber ich bin gleich von drei Freunden, die ich kennengelernt habe, da aufgenommen worden. Ich habe eine Wohnung in der Oberstadt mitbewohnt. Absolutes Chaos, ein Klochard. Also ein Obdachloser, der schlief dann vor der Wohnungstür und bekochte uns. Also das war fast so im Nachhinein, kann man sagen, eine romantische Situation. Und der Tagesablauf war, man ging an den Grand Place, da war eine Mauer vis-à-vis vom Rathaus. Und da trafen sich alle Hippies, die in Brüssel halt sich aufhielten. Und dann wurde geredet, Musik gemacht. Ich habe dann auch Straßenmusik gemacht. Und gekifft und übers Leben philosophiert.
Das klingt ja so unglaublich groß, ein Sommer des Lebens. Und mit dieser Entfernung von 50 Jahren jetzt betrachtet, was macht dieser zeitliche Abstand mit diesem Sommer?
Also ich muss sagen, dieser Titel, der Sommer meines Lebens, eigentlich mein Buchtitel war Follow the Sun. Das war für mich so ein Zugeständnis an den Verlag, weil ich fand, das klang ein bisschen wie Rosamunde Pilcher. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es war wirklich der Sommer meines Lebens, aus dem ich am meisten mitgenommen habe für mein ganzes Leben. Ich beschreibe das ja auch Werte wie Demut und Respekt. Und weil ich Menschen auf der Straße kennengelernt habe, denen es wirklich schlecht ging und mit denen mich aber eine tiefe Freundschaft verbunden hat. Und das habe ich mit 16 Jahren eben feststellen dürfen. Und ich war eigentlich viel zu jung mit 16 Jahren für all das, was ich da erlebt habe. Es gab auch Todesfälle, hat viel mit Religion auch zu tun gehabt, mit Sekten, natürlich auch mit vielen Drogen, auf die ich dann aber nur reduziert werde. Das stört mich so ein bisschen, weil es ging wirklich um mehr, um inhaltliche Sachen. Und insofern, ich bin dann ja auch... Weiß nicht, sollen wir es verraten, wie das Buch ausgeht?
Ja, also das müssen Sie wissen.
Es hat mich so geprägt, dass es tatsächlich auch im Nachhinein, auch jetzt mit 66 Jahren, es ist ja genau 50 Jahre her, war das tatsächlich der Sommer meines Lebens.
Also das Ende lassen Sie dann doch offen. Wir wollen dennoch mal näher auf die tragischen Situationen schauen, die Sie angesprochen haben. Beispielsweise die Begegnung mit Mary. Also am Ende, da haben Sie auch liebe Menschen verloren. Ja. Wie war das für Sie? Ja. Denn das war ja, gehört ja alles zu diesem Prozess der Selbstfindung für Sie.
Richtig. Darum ging es ja eigentlich. Sinnsuche, Selbstfindung. Ja, also es ging stetig diese 3 Monate bergab und dann bin ich in Amsterdam in einer Junkie-WG gelandet. Wusste zunächst einmal gar nicht, worauf ich mich da einlasse, bis ich merkte, dass die da alle drücken, ne? So nennt sich das dann ja. Und da war ein Mädchen, aber eine Amerikanerin, die mir die Stadt gezeigt hat, die mir den Wandelpark gezeigt hat, die mir Ecken gezeigt hat, die ich noch gar nicht kannte. Ich habe zunächst einmal 3 Wochen nur im Park geschlafen. Und dieses Mädchen ist dann an einer Überdosis gestorben. Und das war auch Auslöser, dass ich nachher zurückgetrampt bin.
Das hat dann auch die Sehnsucht nach zu Hause geweckt wieder.
Ja, Sehnsucht. Ich habe es ein bisschen wie eine Niederlage begriffen. Ich habe mich bis zum Schluss eigentlich gewehrt, aber in mir hat es laut geschrien, fahr nach Hause, fahr nach Hause. Ich wusste auch, was ich meinen Eltern antue. Das habe ich instinktiv gespürt natürlich. Ich bin selber Vater von 3 Söhnen, ich glaube, ich werde durchgedreht.
Ist da mal einer abgehauen?
Nee. Also einer war mal Punker und ist mal 3 Tage irgendwie nicht nach Hause gekommen mit 14 und war am Hauptbahnhof. Und das hat mich auch irre gemacht. Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt.
Also insofern konnten Sie es dann nachempfinden, was
total,
Ihre Eltern damals empfunden
total.
Haben.
Das war wirklich schwer, was die da durchmachen und mussten.
Herr Zierl, wenn Sie heute auf den 16-Jährigen von damals schauen, gibt es was, was Sie sich von dem gerne nochmal abgucken würden?
Ja, was heißt abgucken würden? Ich würde gerne manchmal die Zeit zurückdrehen, diese Unbeschwertheit, auch die Naivität, dieses in den Tag reinleben und nicht an morgen denken, sondern wirklich nur an den Moment denken, das hätte ich manchmal noch gern. Man ist doch im Alter, man wird immer belasteter, gerade wenn man Kinder hat und die Sorgen mitträgt und sowas. Und diese Rebellion und die Unbeschwertheit, das sind vielleicht so 2 Stichworte, die würde ich gerne nochmal adaptieren wollen.
Und aus dem Rückblick von Ihrer Erfahrung von heute, 50 Jahre später, gibt es da etwas, was Sie dem jungen Helmut Zierl gerne mitgegeben hätten?
Ja, wahrscheinlich genau im Umkehrschluss. Ich würde sagen, denk mal ein bisschen mehr drüber nach, ehe du dich auf diese, ich bin ja auch vielen Menschen da begegnet, das hätte schief gehen können. Also ich habe da mehrere Schutzengel gehabt, glaube ich. Ich glaube sogar, das hätte ganz schief gehen können, dass ich also möglicherweise das gar nicht überlebt hätte, wenn bestimmte Situationen noch etwas intensiver ausgelebt hätten werden können.
Ja, da gibt es einige Situationen, die Sie beschreiben und dennoch scheint es, als hätten Sie sich immer von Ihrem Bauchgefühl leiten lassen, ja, was wohl ein ganz gutes sein muss.
Ja, der Instinkt war, glaube ich, wichtig, ja.
Also haben Sie da gelernt, sich auf den Bauch zu verlassen? War das vielleicht gleichzeitig auch eine Schule dafür?
Also nicht bewusst. Das sind also diese Instinkte, kann man ja manchmal in dem Moment gar nicht benennen, die das passiert. Und aber scheinbar waren das tatsächlich die richtigen Instinkte. Und dieses Bauchgefühl hat mich dann doch positiv geleitet, ja.
Ihr Buch liest sich gleichermaßen wie eine Playlist fürs Radio. Musik war ganz besonders wichtig für Sie, ne?
Ja, 70er Jahre. Bis heute, muss ich sagen, es ist vielleicht die kreativste Form der Musik, die in der Neuzeit oder die nach Elvis Presley überhaupt komponiert wurde. Ob es Led Zeppelin oder Deep Purple oder Jethro Tull oder Beatles und Stones mal gleich vorneweg und Pink Floyd und sowas, das sind alles Bands und die Musik von denen, ich höre sie bis heute.
Das sind vielleicht die, an die man als erstes denkt und dann kommen manche Songs mehrfach vor, an die denkt man vielleicht so gar nicht. Die bedeuten Ihnen aber auch etwas, zum Beispiel Geronimo Hey Ya haben wir jetzt rausgesucht. Was verbinden Sie mit diesem Song?
Ja, ich habe selber mal versucht, sehr jung schon Musik zu machen und war Sänger in so einer kleinen Schülerband und dieses Hey Ya ist halt ganz simpel komponiert. Und das konnten wir alle auf Anhieb. Hey ja, hey ja, hey ja, hey ja.
Das ist das, was man überall mitsingen kann.
Genau. Also, und das habe ich dann verzweifelt in den Wald geschrien, nachdem ich von der Schule flog. Ich saß auf meiner Mofa und die Tränen kamen nur so, die schossen mir aus den Augen. Und ich brüllte dieses Hey ja, hey ja in den Wald und wusste, ein Lebensabschnitt ist vorbei.
Helmut Zierl berichtet in Follow the Sun über den prägenden Sommer 1971, als sie von der Schule geflogen waren und 3 Monate in Brüssel und Amsterdam verbracht haben, nachdem sie dann wieder in Lütjensee angekommen waren. Damit endet ja ihr Buch. Was passierte denn dann?
Dann habe ich verzweifelt gesucht, eine Schule zu finden. Ich wollte mein Abi machen. Und mich nahm aber keine Schule mehr. Die haben sich halt auf der alten Schule da erkundigt, was ist denn los, warum ist der geflogen? Und dann
ist der Ruf erstmal ruiniert?
Ist der, genau, sollte es so sein, lebt sich gänzlich ungeniert. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich war verzweifelt und nach mehreren Misserfolgen, Absagen, sogar von Wirtschaftsgymnasien und sowas, habe ich dann eigentlich schon für mich wieder beschlossen, dann muss ich doch nach Kopenhagen. Das beschreibe ich ja, wo dieser Hippie-Staat innerhalb der Stadt.
Das war eigentlich ihr Ziel und dann sind sie doch wieder
nach Hause. Das war mein Ziel, ja. Und dann hatte ich auch Goa schon im Kopf, dann vielleicht doch nach Indien. Und dann hat mein Vater interveniert und er hat dann zumindest noch eine Schule gefunden, wo ich meine mittlere Reife machen konnte. Und in dieser Phase begegnete ich einem Freund, der so eine ähnliche Vita hatte wie ich. Und der sagte, er wird jetzt was total O-Ton Geiles machen. Der wird jetzt demnächst wahrscheinlich auf eine Schauspielschule gehen. Und ich habe mir gedacht, Schauspiel, sag mal, was muss man da denn machen? Da hat er mir ein bisschen so über so einen Schauspielschulalltag erzählt. Und das fand ich ganz spannend. Und ich bin direkt von diesem Gespräch kommend nach Hause gegangen, habe das Hamburger Telefonbuch aufgeschlagen, habe 3 Schauspielschulen gefunden, habe angerufen, was man machen muss, um da aufgenommen zu werden, bekam einen Termin und wurde aufgenommen.
Hat gleich beim ersten Versuch geklappt?
Ja.
Sind Sie da ein Naturtalent? Haben Sie das vorher vielleicht gar nicht so registriert, was da in Ihnen ist?
Also vielleicht sollte ich, die Geschichte ist wirklich so komisch, auch das, was dann die folgenden 3-4 Jahre auf der Schauspielschule passierte, vielleicht sollte man da tatsächlich nochmal drüber schreiben. Ich werde immer ermutigt, das doch zu machen. Was heißt Naturtalent? Ich habe zuerst gar nicht begriffen, was die von mir wollen. Rolle, Vorsprechen bei der Aufnahmeprüfung. Ich habe den André aus Andorra vorgesprochen und hing nach 3 Sätzen und hatte mein Buch nicht dabei, dass mir nicht mal souffliert werden konnte. Und dann wurde improvisiert. Hat dem Schauspiellehrerin mir da so ein paar Themen gegeben, die ich da so eben improvisiert spielen sollte. Und da ging bei mir einfach, da brach die Fantasie durch. Und das war der Auslöser, warum ich da tatsächlich auch genommen wurde. Und das hat sich dann kultiviert. Und so wurde ich dann tatsächlich nach 6 Semestern ans erste Theater vermittelt.
Wann gab es die letzte Situation auf der Bühne, wo es nicht nach Plan lief und wo Sie dann wirklich improvisieren mussten?
Ich habe jetzt ja eine wunderbare Tournee gemacht mit Tod eines Handlungsreisenden. Und da gab es dann tatsächlich den Moment, dass einer meiner Söhne einen totalen Blackout hatte und nicht mehr weiter wusste. Und man starrt sich an und man guckt in die toten Augen von London. Und dann kann man ja den Text des anderen. Und dann war wirklich, ach, du wolltest sagen, dass... Und dann hat man eben so drauf gehört. Also es passiert halt alle Jahre mal. Das ist ein Klassiker eigentlich. Und das ist tatsächlich bei dieser Tournee auch passiert.
Ist das nicht irgendwie dann doch auch ein Highlight, dass es am Ende solche Situationen gibt?
Ja, das ist das Schöne am Theater. Das ist so das Schöne beim Live-Sein. Das sind wirklich die Highlights, weil das lebt dadurch. Und darum spiele ich auch immer wieder zwischendurch so gerne Theater, weil es ist einfach, du beginnst ein Stück und weißt eigentlich nie, das ist so ein Ritt.
Wo man rauskommt.
Ja, du bist so ein Ritt über den Bodensee. Hoffentlich mal sehen, ob wir durchkommen.
Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Sie auf dieses indiskrete Thema ansprechen darf, aber Sie haben in 76 Folgen die Schlümpfe, den Schlaubi-Schlumpf gespielt.
Falsch.
Ja?
256 Folgen waren es.
Also Wikipedia lügt.
Wikipedia lügt.
Erstmal, was ist das für ein Schlumpf?
Schlaubi, das war der Klugscheißer. Das war der mit der Brille, der immer alles besser wusste. Und mein Lieblingssatz war eigentlich, er war auch so ein bisschen schleimig. Ne? Der wollte immer gut dastehen vor Papa Schlumpf. Liebte Schlumpfine. Und mein Lieblingssatz war immer, dass er sagte, Papa Schlumpf, du bist der tollste aller Schlümpfe. Außer mir natürlich.
Und was verbindet der echte Helmut Zierl mit diesem Schlaubi-Schlumpf? Gibt es da irgendwas oder ist die Rolle einfach so weit weg, dass man sich da einfach in die Rolle fallen lassen kann?
Also man ist immer am besten, wenn es ganz weit von einem entfernt ist. Also ein Klugscheißer, das habe ich irgendwie in meinem persönlichen, privaten Leben nie geschafft.
Sie sind in unglaublich vielen Serien in unterschiedlichen Rollen zu sehen, als Synchronsprecher auch tätig. Und vielfach, Sie haben eben mal gesagt, der Buchtitel hatte Sie so ein bisschen an Rosamunde Pilcher erinnert. Da sind Sie auch häufig zu sehen. Ja. Wie anspruchsvoll ist so eine Rolle als Schauspieler?
Also es wird diesen Pilcher-Filmen ganz oft Unrecht getan. Die werden so ein bisschen belächelt und Kontrastprogramm zum Tatort. Ich habe auch viele Tatorte gedreht. Ich glaube, in über 10 Tatorten war ich mal Opfer, mal Mörder, mal sonst was.
Ganz viel Soko auch
ja,
dabei.
Ja, auch alles, ja, ja. Es gibt wunderbare Rollen, weil also die Rosamunde Pilcher hat es geschafft, ganz tolle Charaktere zu schreiben. Und das bringt einen wahnsinnigen Spaß. Und vor allem, es ist einfach sehr, sehr erfolgreich über so viele Jahre schon. Ich glaube, ich habe Ende der 90er meinen ersten Pilcher-Film gedreht. Und wenn so eine...
94, sagt Wikipedia. Ich weiß nicht, ob Wikipedia wieder lügt.
Ja, sowas, genau. Und wenn eine Reihe so erfolgreich ist, nach 20, 30 Jahren noch, dann scheint es nicht so schlecht zu sein, wenn es immer noch 5, 6 Millionen Zuschauer bindet.
Ist ein Erfolgsgeheimnis auch, dass es besondere Drehorte sind? Haben Sie da vielleicht einen besonderen Geheimtipp als Drehort, wo also Sie gesagt haben, da musste ich auch so noch mal hin?
Meinen ersten Pilcher habe ich damals in Schottland, in Inverness hieß der Ort, gedreht. Und da kommt eben Nessie her, ne? Loch Ness. Und da gibt's diese ganzen alten Burgen. Und das ist schon alles sehr spooky da und mystisch. Und das ist wahnsinnig schön. Aber jetzt, die letzten sind immer in Cornwall gedreht worden. Und auch das ist natürlich, du bist am Meer, du hast Steilküste, du hast tolle Strände, Surfer. Wenn es da ein bisschen wärmer wäre, wäre das wirklich ein Ort, an dem ich mich tatsächlich auch privat öfter aufhalten würde. Aber ich halte es lieber mit Follow the Sun. Mich zieht es immer nach Südfrankreich.
Ja, und Sie beschreiben ja in Follow the Sun immer wieder Ihre Sehnsucht an besondere Orte, so eine Reisesehnsucht.
Ja, ja.
Konnten Sie das stillen inzwischen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also um das nochmal zu sagen, ich habe auch ein ganz gutes Feedback auf dieses Buch. Ich möchte die Menschen einfach mitnehmen. Mitnehmen in die Hippie-Zeit und mitnehmen in meine Illusionen von sonniger, heiler Welt.
Und die es so natürlich nicht gibt. Also insofern ist ein Buch oft eine gute Grundlage, ja, zu sagen, ja, ich entfliehe mal, ja, dieser,
ja,
Welt.
Richtig, richtig. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich jobmäßig, ich habe die ganze Welt gesehen. Ich war in Papua-Neuguinea und Fidschi und Brasilien und Namibia. Und ich habe so viel gesehen. Insofern hat sich dieses Motto oder der Titel Follow the Sun tatsächlich bei mir durchgesetzt. Der Zufall hat da nochmal erheblich mitgespielt.
Was man, glaube ich, auch festhalten muss, weil Sie jetzt permanent mit Drogen in Verbindung gebracht werden. Sie verherrlichen die Drogen nicht, sondern ich habe es so gelesen, dass Sie es am Ende nämlich ganz anders empfunden haben und eher davor warnen.
Ja, ich glaube, ich habe es wörtlich geschrieben, dass die Hippie-Zeiten ganz schlimm beschädigt wurden durch Drogen und dass die Hippies sich nachher eigentlich selber zerlegt haben durch zu viel Drogenkonsum. Und das habe ich miterleben können, ja.
In SWR 1 Leute von Crosby, Stills and Nash. Es gibt ja auch noch die Madness-Version, aber für Sie, Helmut Zierl, in SWR 1 Leute, ist diese Version ganz besonders wichtig. Warum?
Ja, Déjà-vu hieß die LP. Weil ich gleich am Anfang meiner Tram-Tour so eine kleine Ersatzfamilie gefunden habe. Und Hanneke und Rudi und Claude, ganz junge Leute, die auch auf Tour waren, die auch Hippies waren. Und man hat sich da so wohl gefühlt in diesem Abbruchhaus, in dieser völlig verwarzten Wohnung, wo eben Stadtstreicher direkt vor der Wohnungstür schlief, dass man ein Zuhausegefühl entwickelt hat. Und dieses Mädchen, die Hanneke, wunderbar war, ein ganz tolles Mädchen. Und das legte dann irgendwann Our House auf. Und das entsprach dann tatsächlich unserem Lebensgefühl, unserer Geborgenheit, die wir uns da neu...
Sie haben ja mit einigen sogar damals Adressen ausgetauscht. Haben Sie jemals nachgeforscht, was aus denjenigen geworden ist?
Also es gab einen Jeremy Sungard, das war ein Filmhochschüler aus Hollywood, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, das aber überhaupt noch bei mir nichts ausgelöst hat. Ich hatte nie im Leben, wäre der kleine Polizistensohn Helmut Zierl auf die Idee gekommen, Schauspieler zu werden, um nach Hollywood zu gehen. Oder
aber der
sowas.
Von den großen Filmen damals schon schwärmte?
Ja, der war angeblich sogar bei Easy Rider dabei. Mit dem habe ich mal ein bisschen Kontakt gehabt, der hat mir sogar mal zurückgeschrieben, aber ich habe leider überhaupt keine Kontakte mehr zu ihm. Und ich habe auch mal versucht zu googeln, ob es den gibt. Ich habe den nie wieder gefunden. Und das eine Mädchen, Monique, die ich da auch kennengelernt habe.
Die ein paar Jahre älter war.
Die ein paar Jahre älter war, die Verlobte eines Bandleaders war, mit der ich dann ein Verhältnis hatte. Und die hat mich sogar besucht. Die war 2 Jahre später bei mir zu Hause.
Und aus dieser Zeit gab es ein Buch, was ganz besonders wichtig war, nämlich Hermann Hesse und Siddhartha. Sie sind jetzt Synchronsprecher. Gibt es Bücher für Sie, wo Sie sagen, boah, wenn ich das mal vertonen könnte, das wäre für mich so der Sechser im Lotto?
Warum nicht Siddhartha? Siddhartha, wie man auch immer das ausspricht. Das ist, also Hesse hat da ja wirklich damals, der hatte so den Nagel der Zeit getroffen. Und es ging bei ihm ja auch immer um Sinnsuche. Und um da mal den Bogen noch zu dem Buch zu machen, es wurde sogar von einer Lehrerin, die es gelesen hatte, inzwischen gesagt, das sollte Schulliteratur werden. Pflichtliteratur, weil es tatsächlich darum geht, dass ein 16-Jähriger den Sinn des Lebens in der heutigen Zeit, es ist 50 Jahre her, aber es ist 1:1. Also es wurde da empfohlen und ich fand das sehr, sehr spannend, die Idee auch.
Könnte sich daraus vielleicht auch noch eine andere Idee entwickeln, dass Sie in Schulen gehen und über Ihre Zeit berichten, wo es jetzt keine Tourneen gibt, vielleicht das in Videokonferenz schalten, wie auch immer, ist sowas angedacht?
Ich habe den heutigen Direktor der Schule, von der ich geflogen bin, vor einigen Wochen angerufen und ihm dieses Buch zukommen lassen und ihn gefragt, ob wir nicht in der Aula eine kleine Lesung machen und dass ich mit den jetzt 16-jährigen Schülern, mit den Untersekundanern, diskutiere. Und der war begeistert, hat gesagt, sobald das möglich ist, durch die Pandemie natürlich ausgebremst jetzt, würde er das wahnsinnig gerne machen.
Ja, und Sie beschreiben in Ihrem Buch das schwierige Vater-Sohn-Verhältnis. Jetzt sind Sie ja selbst Vater von 3 Söhnen. Wie haben Sie denn da schwierige Situationen gemeistert?
Durch Toleranz. Also das, was ich meinem Vater damals vorgeworfen hatte, das wollte ich besser machen. Im Nachhinein muss ich sagen, er hat gar nicht so viel verkehrt gemacht. Es ist ja irgendwie, es hat ja Wirkung gezeigt. Und ich habe da Werte für mein ganzes Leben mitgenommen durch die Erziehung meiner Eltern.
Sie waren ja auch ganz schön rebellisch, muss man sagen.
Ich war rebellisch ohne Ende, ja. Und habe aber natürlich, ich habe ein Riesenproblem gehabt, bei meinen Söhnen autoritär zu sein. Ich wollte einfach nicht diesen Befehlston. Du machst jetzt das und das. Viele Freunde haben mich aufmerksam gemacht, du musst Grenzen setzen, das geht so nicht, aber ich konnte das nicht. Und manchmal habe ich jetzt so das Gefühl, ich hätte es doch mal machen sollen. Nicht, weil meine Söhne jetzt so ausgeflippt sind, sondern weil ich glaube, das wäre für die auch gar nicht so schlecht gewesen, mal irgendwann eine Grenze zu spüren. Ich habe denen immer alles ermöglicht.
Kinder testen ja, wie weit sie gehen können.
So ist
und
es, genau.
Warten dann im Grunde, bis
genau,
die Grenze
genau.
Dann kommt. Ich weiß nicht, ob Ihre Eltern leben, ob sie erleben konnten, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Was hätten Ihre Eltern zu diesem Buch gesagt?
Also merkwürdigerweise haben meine Eltern überhaupt nie wissen wollen, was ich auf dieser Tremtour erlebt habe. Wir haben nie drüber gesprochen. Ich war wieder da, die haben das für sich abgehakt. Der Junge hat 3 Monate irgendwas erlebt, was wir nicht wissen wollen.
Wollten Sie nicht erzählen?
Ich wäre bereit gewesen zu erzählen, aber ich wurde nicht gefragt. Und dieses Buch hat ja so lange in mir gebrodelt, weil es eigentlich nie jemand wissen wollte. Auch meine Ex-Frau wollte es nicht, und da habe ich nochmal eine 10-jährige Beziehung gehabt. Es wollte nie jemand wissen. Die haben es immer so oberflächlich abgehandelt. Wie? Bist getrennt? 3 Monate lang? Ja, Wahnsinn. Ne? Und war lustig? Nein, es war nicht lustig. Echt nicht? Nein, da ist zum Beispiel jemand gestorben. Ach. Sehr furchtbar. Ja, und dann bist du aber zurückgekommen, gell?
So, also es wurde so abgehandelt.
Es hat sich nie ergeben und darum musste ich dieses Buch jetzt endlich schreiben, um da auch mal loszulassen.
Wie schwer war das, darüber zu schreiben? Sie haben jetzt auch mehrfach den Clochard erwähnt, Henry zum Beispiel, von dem Sie gar nicht wussten am Ende, lebt er noch?
Ich denke, der hat sich umgebracht. Ich glaube schon, dass das dieser Clochard war, der sich auf dem Hauptbahnhof da vor den Zug geschmissen hat, weil der ist dann nie wieder aufgetaucht.
Und da kann ja so etwas wie ein Schuldgefühl dabei sein, weil Sie eigentlich ihm etwas Gutes tun wollten, was er aber vermutlich falsch interpretiert hatte.
Also,
mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten.
Meinen Sie jetzt die Zahnbürste oder die Matratze?
Die Matratze, ja, denn nach der Matratze passierte das ja.
Ja, ist richtig. Es begann ja eigentlich, wenn man so will, war ja schon der Schmerzauslöser die Zahnbürste, mit der er sich ja scheinbar verletzt hat.
Ja.
Aber das muss man lesen.
Ja, wir wollen jetzt da gar nicht zu viel verraten. Deswegen sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Erzählen. Bis hierhin, Helmut Zierl, und Ihnen alles Gute.
Vielen Dank. Es hat mich total gefreut, hier zu sein.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.
Helmut Zierl muss sich noch mal ins Studio zurückzerren, denn wir haben ja noch einen von Ihrer Playlist, den wir unbedingt spielen wollten. Und das ist ein Song, der auch regelmäßig in der SWR1-Hitparade auf Platz 1 oder 2 landet. Ach. Immer im Wechsel mit Bohemian Rhapsody von Queen. Ja. Und es geht um Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Was verbinden Sie mit diesem großartigen Song?
Leider was Trauriges. Bei diesem Song ist halt die Freundin von mir ums Leben gekommen. Aber dieser Song ist, und sie hat dann eigentlich noch kurz vor ihrem Tod gesagt, das ist das Tollste, was Led Zeppelin je komponiert hat. Und das stimmt.
Und es liest sich ganz spannend, Ihre ersten Gedanken zu diesem Song, als Sie ihn das erste Mal gehört haben. Wie haben Sie das beschrieben?
Eine Leiter, die in den Himmel führt. Ja, das waren eigentlich Ihre Worte. Und ich habe dann tatsächlich... Ich bin dem nachgegangen und habe davon auch dann geträumt und sah tatsächlich diese Leiter, die in den Himmel führt und eigentlich das Paradies eröffnet.
Eins gehört.